Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Podcasts zur Fußballbezirksliga 4, zur Bundesliga des Sauerlandes oder auch zur geilsten achten Liga der Welt. Wie wir in diesem Podcast ja immer wieder sagen und wir werden nicht müde, es zu sagen. So, mein Name ist Falk Blesken, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und eigentlich muss ich ihn gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber ich begrüße ihn natürlich, denn ich freue mich sehr, dass Elmar Redemann hier wieder vor mir steht, neben mir steht, was auch immer.
Ja, wir stehen uns gegenüber. Hallo Falk, danke für die warmen Worte zur Begrüßung. Ja, wir sind ja beide Sportredakteure bei der Westfalenpost und die schönste Aufgabe der Woche, die man auch erledigen sollte, bevor sie um ist, ist, sich für diesen Podcast hier ins Studio zu begeben.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Es gibt einen Termin, der schon seit Jahren quasi ungünstig ist für den Podcast. Wir haben ihn wieder erwischt. Aber wir ziehen das natürlich knallhart durch, denn immer wieder kommen uns ja die positiven Reaktionen zu Ohren und da werden wir natürlich auch nach, weiß ich nicht wie viel Dienststunden schon nicht müde, noch den Podcast aufzunehmen. Und bevor die Selbstbemitleidungswelle hier zu groß wird, wir sprechen in dieser Folge natürlich über den vorletzten Spieltag in der Bundesliga des Sauerlandes, der uns am Sonntag bevorsteht. Aber schwerpunktmäßig gehen wir auch auf die Torjägerliste ein, denn die sieht so ein bisschen kurios aus eigentlich, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, hochinteressant würde ich das auch bezeichnen.
Ja, so kann man das auch ausdrücken. Dann tippen wir natürlich, wir zwei Experten. Und wir wagen einen kurzen Blick in die Landesliga 2 auf unser Quintett aus dem Hochsauerlandkreis. So, den vergangenen Spieltag, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr groß drauf zurückblicken. Hüsten 09 hat gegen Langscheid gewonnen. Das war überraschend.
Ja, ich denke schon. Also ich habe mir angehört, was wir im letzten Podcast dazu gesagt haben. Und das ist dann wieder mit dem Tippspiel und so weiter auch direkt zu verknüpfen. Aber das haben wir nicht kommen sehen, dass das Spiel so ausgeht. 3:0 Sieg gegen den Meister. Wir waren beide davon ausgegangen, dass man vor allen Dingen Langscheid nicht nachsagen kann, dass man dort die Zügel schleifen lassen würde. Aber ja, ich denke, vor allen Dingen hat Hüsten da, glaube ich, auch eine super Leistung dann hingelegt.
Ja. Das war tatsächlich so und für die Hüsten, da ging es ja auch noch um was, da ist ja mittlerweile auch, ich sag mal, etwas mehr Licht im Dunkeln, also müsste schon ziemlich viel schief gehen, wenn der SV Hüsten 09 nicht jetzt doch Vizemeister würde und dann in diese Aufstiegsrelegation einzieht.
Ja, übrigens gegen den USC Alten Autal, das ist jetzt auch klar, da gibt es jetzt kein Fragezeichen mehr.
Ja.
In der ersten Runde.
In der ersten von 1 Million Runden oder irgendwie sowas. Nee, so viel sind es nicht, aber ein paar. Wobei ich jetzt, die Hüstener, die haben so viel Personalpecher zuletzt gehabt. Vielleicht kommt ja peu à peu da alles zurück und dann pünktlich zur Aufstiegsrunde volle Kapelle, gib ihm und dann hoch in die Landesliga.
Das besprechen wir denn genau hier dann nochmal.
So sieht's aus. Das tun wir. So, noch ein kurzer Blick zurück. Tura Freinol gewinnt 2:0 gegen den SV Brilon. Damit auch final die Klasse gehalten. Ja, ich weiß nicht so richtig, was ich von Brilon so halten soll.
Durchwachsene Saison, ne? Ja. Lief irgendwie am Anfang nicht, dann zwischendurch ein bisschen besser, dann wieder Krise. Dann waren wir in der letzten Zeit eigentlich der Meinung, dass Brilon wieder in die Spur gefunden hat. Aber ich glaube, eine ganz tolle Saison wird das nicht mehr. Man kann sich die Abstände in der Tabelle angucken. Ich glaube, Platz 6 ist noch drin, aber viel mehr geht nach oben nicht. Und ja, das kann nächstes Jahr noch deutlich besser werden.
Ja, auf jeden Fall. Spannung ist einerseits im Abstiegskampf ja noch gegeben. Erstaunlicherweise haben wir vor, ja, weiß ich nicht, 3 Wochen oder sowas im Grunde schon den Abgesang auf Tourafrei, nicht auf Tourafrei Null, sondern auf den TuS Öventrop, liegt ja quasi nebeneinander, hier gestartet. Theoretisch ist da aber immer noch nicht quasi das Kreuz auf den Sarg genagelt.
Ja, ne? Da hast du jetzt auch eine schöne Metapher gefunden. Auf jeden Fall eine schöne martialische. Und ja, habe ich jetzt auch noch mal gelesen. Es geht tatsächlich irgendwie trotzdem weiter. Rein theoretisch ist immer noch eine minimale Restchance da, die Klasse zu halten. Im Moment gewinnt ja, jetzt hätte ich fast schon Tourafrei Null gesagt, die gewinnen auch ihre Spiele. Der TuS Öventrop ja seine Spiele wieder. Und ja, warum denn auch nicht? Ne? Also kann ja nur gut sein.
Ja, warum nicht, kann ich dir sagen. Weil beispielsweise am vergangenen Spieltag weder der Taucher noch der Schnorchler da war. Also hinter den Spitznamen verstecken sich die Torhüter Timo und Lennart Hildebrand, wie wir ja nun hier alle wissen. Und beide nicht da. Das heißt, im Tor auf einmal Lukas Struve, seines Zeichens Handballer, Oberliga, SG Ruhrtal. Da haben wir aber alle tüchtig gestaunt. Wir haben ein kleines Interview mit Lukas geführt, was ihr natürlich nachlesen könnt auf www.wp.de/sauerlandsport, wie alles andere auch. Da hat er das erklärt, wie das dazu gekommen ist, nämlich die anderen beiden nicht da, sonst keiner, der ins Tor gehen konnte. TuS Öventrop und SG Ruhrtal sind sich sowieso freundschaftlich verbunden, alle die Spieler, halt alles Öventrop. Und er hat vor 6 Jahren, glaube ich, schon mal ausgeholfen in der Kreisliga. Spielt ansonsten, so seine Aussage, nur beim Dorfturnier noch und hat aber gut geklappt.
Ja, ist wie Fahrradfahren, verlernt man nicht. so hast du es ja auch geschrieben oder so hat er es dann auch so ein bisschen selber erzählt. Ja, coole Geschichte, finde ich irgendwie auch witzig, aber auch interessant, dass er sagt, ja, vor 6 Jahren, da wusste ich es erst einen Tag vorher. Dieses Mal konnte er wenigstens im Training mal kurz ausprobieren, wie es denn so läuft. Spielerpass war zugestaubt und Handschuhe hat er nicht, aber hat ja nicht schlecht geklappt dafür.
Hat gut geklappt. 2-1 gewonnen gegen den VfL Bad Berleburg. Und ja, wie gerade schon mal gesagt, also theoretisch ist die Chance noch vorhanden für den TuS Öventrop, TV Fredeburg, den TV Fredeburg und den TuS Medebach zu überholen. Das sind die beiden Mannschaften, die davor sind und die halt sich auch noch ja um den Klassenerhalt bemühen. Von allen 3 Mannschaften finden wir keinen Spieler dort, wo wir jetzt drüber sprechen quasi. Das ist grammatikalisch jetzt ein bisschen unsauber gewesen.
Ich habe verstanden, aber was du von mir willst jetzt.
Die Torjägerliste.
Genau. Da stehen oft Spieler aus Mannschaften, die oben stehen, dann ebenfalls oben. Das ist aber in der Bundesliga des Sauerlandes und jetzt aber auch nicht so 100%ig der Fall. Also mit dem Thema Torjäger habe ich mich jetzt vor ein paar Wochen schon mal beschäftigen wollen, weil mir auffiel, es ist natürlich eher so ein Nebenthema, ne? Es entscheidet nicht über Wohl und Wehe eines Vereins, ob der eine Spieler Torschützenkönig wird am Ende der Saison. Der mannschaftliche Erfolg ist bei einem Mannschaftssport wie Fußball immer der wichtige und das sagen auch alle Protagonisten. Trotzdem ist es mal interessant, da drauf zu gucken, sonst bräuchte man diese Statistik ja gar nicht zu führen.
Außerdem ist es nicht nur ein Nebenthema, es ist ein wichtiges Thema, mein lieber Elmar, weil der Torschützenkönig der Fußballbezirksliga 4 ja auch zur Sauerländer Fußballnacht eingeladen wird, die wir als Westfalenpost gemeinsam mit Felddienst und ALS, der Logistik der Spedition aus Hüsten, am 27. Juni ja wieder organisieren im Arnsberger Knappensaal. Also das ist ja nicht nur nebensächlich, ne?
Nein, keineswegs, genau. Und du hast aber noch mehrere Kandidaten, denen wir dort eine Einladung schicken können. Genau das ist nämlich mein Thema, dass es nicht diesen einen Stürmer gibt, in der ganzen Saison eigentlich noch nicht, der dort ganz weit vorne ist. Vor ein paar Wochen, ja, da hatte der Beste, weiß nicht, 15 Tore, 14 Tore. Das erschien mir für eine Bezirksliga auch eher wenig. Und gleichzeitig gab es dann aber ein unheimlich breites Feld, das ja so auf Augenhöhe war. Und das ist im Großen und Ganzen jetzt auch zwei Spieltage vor Schluss immer noch der Fall. Also das, da sind natürlich Tore dazugekommen, auch bei einigen mehrere und bei anderen nicht so viele. Das hat sich noch mal ein bisschen dann verschoben. Das kann sich auch noch mal verschieben und wird sich noch mal verschieben. Aber wir haben unheimlich spannendes Rennen eigentlich um diese Torschützenkrone oder Kanone. Man kann beide Wörter, glaube ich, gut gebrauchen. Und wir haben uns mal ein bisschen angeschaut, wer gut im Rennen liegt und warum und wie ernst man auch so eine individuelle Auszeichnung nehmen würde.
Ja, das stimmt. Wir können ja einmal kurz sagen, wer nun vorne ist. Momentan auf dem geteilten ersten Platz Hannes Goldkuhle mit 19 Toren vom SV Oberstedt und Grafschaft und Dirk Stoltefaut von Tura Freinol. Beide 19 Tore, dahinter Kevin Wiegelmann, BCS-Lohr mit 18 Toren, auf Platz 4 Timo Hahn Akbasch, Vatanspor Hema mit 17 Toren und 17 Tore haben auch Ibrahima Kamara vom SuS Langscheid Enkhausen und Nils Klauke vom SV Hüsten 09 und Niklas Michel vom SV Brilon. So, und dann ist ein kleiner Abstand, dann kommt Philipp Hinnes von der SG Serkenrode-Fretter mit 15.
Ja, da
alles richtig vorgelesen.
Alles richtig vorgelesen und wie du auch richtig gesagt hattest, von den Kellerkindern, von den absoluten Kellerkindern ist da kein Spieler dabei. Aber
es kommt der erste erst auf Platz 11, Kevin Schöller, TuS Öventrop 13.
Ja. Ja, aber über Tura Freinol, das ist mal noch eine ganz besondere Geschichte, warum da einer ganz oben mitmischt. Ne? Die haben auch die ganze Zeit gegen den Abstieg gespielt und haben, ja, kann man glaube ich so sagen, sind deshalb nicht abgestiegen, weil
Dirk Stoltefaut wiedergekommen ist, genau.
Seine Fußballrente unterbrochen oder abgebrochen hat. Das ist natürlich ein großes Thema, dass er jetzt auch nach nur einer Halbserie, wo er auch noch nicht mal alle Spiele gemacht hat, wirklich mit auf Platz 1 steht. Und der andere Stürmer, Hannes Goldkuhle, ist jetzt aber auch nicht beim absoluten Top-Team, sondern beim SV Oberschleder und Grafschaft. Das ist auch eine Mannschaft, die nach unten geguckt hat und gesagt hat, wir müssen so schnell wie möglich die Klasse halten. Und das ist unser Saisonziel. Ja, und mit denen haben wir mal zum Beispiel darüber gesprochen, was es denn heißt, wie es dazu kam, dass man so weit oben steht. Für Hannes Goldkuhle war es zum Beispiel jetzt auch fast überraschend. Da gab es noch so ein 6:1 gegen Eslohe, an dem er nicht ganz unbeteiligt war. Das hat ihn nach oben gespült. Und ja, den habe ich im Urlaub erreicht. Und sehr entspannt hat er dieses Thema kommentiert. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Ich liege hier in der Sonne im Urlaub und muss sagen, ich habe mich hier tatsächlich genauso wenig mit der Torjägerliste beschäftigt wie das gesamte Jahr über. Bis zum Eslohe-Spiel war es ja auch gar nicht absehbar, dass ich jetzt am Ende dann doch so weit oben stehe, bis ich dann hinten raus noch das zweite und dritte Tor geschossen habe. Von daher habe ich mir da im Vorfeld auch gar keine großen Gedanken gemacht. Ziel war in erster Linie, Tore zu schießen, Tore vorzubereiten, der Mannschaft zu helfen, den Klassenerhalt frühzeitig zu schaffen. Das haben wir jetzt am Ende geschafft. Das wurde aber auch Zeit. Dementsprechend hätte ich natürlich auch das ein oder andere Tor mehr schießen können, mehr vorlegen können. Dann hätten wir schon die ein oder anderen Punkte mehr geholt. Nichtsdestotrotz bin ich dann doch ganz zufrieden mit der Torausbeute. Muss aber auch sagen, Respekt, Hut ab vor dem Kollegen in Freinol, in so kurzer Zeit so viele Tore zu schießen. Ist auch echt eine starke Leistung. Für wen es am Ende klappt oder ob noch eine ganz andere Frage kommt, sehen wir dann. Wenn es klappt für mich, ist cool. Wenn es nicht klappt, bin ich aber auch nicht traurig drum. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
Was ist das für eine Einstellung, frage ich mich. Oder haben die Mannschaften in der Bundesliga des Sauerlandes auch schon die Bundesliga-like Medienabteilung? Die sagen hier, nee, sag bloß nicht, ich will aber die Torjägerkrone holen, sondern wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut, aber ich habe der Mannschaft geholfen.
Ja. Also, wir haben ja auch mit anderen Stürmern gesprochen und der eine oder andere, da schimmert's mal durch, dass da vielleicht so ein bisschen persönlich der Ehrgeiz ein bisschen größer ist. Also Hannes Goldkuhle wenn du das hier hörst, dir nehme ich das ab, dass du wirklich den mannschaftlichen Erfolg nach vorne stellst. Und das sollte als Fußballer auch so sein. Also
ich sage aber trotzdem, lieber Hannes, du willst doch diesen Platz 1 holen da, oder nicht?
Ja, ja, ich habe mich vor ein paar Wochen schon mit Niklas Michel vom SV Brilon darüber unterhalten. Und da merkt man auch eher so zwischen den Zeilen, ja, das wäre schon geil. Das wäre schon geil, auch Torschützenkönig zu werden. Und der ist ja auch noch gut dabei. Vielleicht schafft der das ja. Dann können wir ihn dann ja noch mal fragen, spätestens bei der Sauerländer Fußballnacht. Aber ich glaube, die meisten Spieler, die sagen es schon offiziell, weil die sind jetzt auch schon, ne, einfach durch die Medien vorgeprägt, dass der mannschaftliche Erfolg vorne steht. Und das,
ja, da haben wir ja noch einen von.
Da haben wir noch einen von, wobei der jetzt, glaube ich, dann nochmal eine ganz andere Rolle für seine Mannschaft gespielt hat. Und den hat ja auch Hannes Goldkuhle eben schon erwähnt, ohne ihn namentlich zu erwähnen. Das können wir jetzt nochmal tun. Das ist natürlich Dirk Stoltefaut, der in 11 Spielen dann alle seine Tore gemacht hat und nicht in 28. Und dass der jetzt tatsächlich sogar Torschützenkönig werden könnte, das ist eigentlich eine Sensation. Das muss man, glaube ich, so klar mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mehr als eine Sensation. Also das ist ja schon ein richtig dickes Ding. Frage mich allerdings, ob das jetzt, was heißt das so für die anderen Stürmer in der Liga? Ist ja schon ein bisschen bitter, ne, dass da einer kommt, der in 11 Spielen da mal eben 19 Buden macht und die anderen haben alle da deutlich mehr Spiele und klappt irgendwie nicht. Oder sind halt breiter aufgestellt. Das klingt jetzt auch alles viel zu negativ. Fällt mir gerade selber auf. So soll es nicht sein. So.
Ja. Also was man sagen darf, ich möchte das jetzt gar nicht einordnen, was man sagen darf, Dirk Stoltefaut ist selber überrascht. Selber überrascht, dass das so eine tolle Quote jetzt ergeben hat. Und was er sonst noch sagt, das hören wir uns am besten auch mal eben an.
Also, dass ich da nach, ja, jetzt 11 Spielen, die ich gespielt habe, in der Torschützenliste oben bin, hätte, glaube ich, keiner gedacht. Natürlich freut man sich darüber. Ein Stürmer wird immer an Toren gemessen. Das ist mir jetzt, glaube ich, in der Rückrunde sehr gut gelungen. Ist ein überragender Lauf. Da muss man auch der Mannschaft ein Kompliment machen. Also was die da auch spielt und wie man da auch in Szene gesetzt wird. Teilweise muss man das Ding ja dann nur noch reinschieben. Ja, ob es dann am Ende der Saison für die Kanone reicht, wird sich zeigen. Es ist ja noch eng. Es sind ja relativ viele, die da um die Kanone noch mitspielen. Und die sind ja auch alle nicht blind. Hannes Goldkuhle aus Oberschledorn ist da torgleich mit mir. Nils Klauke darf man nicht vergessen, der auch immer für 2-3 Tore im Spiel gut ist. Ein Kamara, der da oben noch mit rumturnt. Und ich sag mal, jede individuelle Auszeichnung wird jeder Sportler irgendwo auch mitnehmen. Aber das primäre Ziel war halt der Klassenerhalt. Den haben wir jetzt mit Tura geschafft. Und alles andere ist jetzt ein Bonus, den man, ja, wie gesagt, gerne mitnimmt. Aber das wird knapp, weil gegen Bödefeld ist es ja jetzt am Wochenende. Da habe ich meine 5. gelbe Karte, die ich absitzen muss. Und dementsprechend bleibt mir nur noch das Spiel gegen Eslohe, um da vielleicht nochmal 1-2 Tore zu schießen. Ist ja auch ein direktes Duell dann gegen Wiegelmann, der ja auch noch da oben mitspielt. Also ja, am Ende der Saison wird sich zeigen, wer sich das Ding erholt. Aber am Ende des Tages kann ich so oder so, glaube ich, mit meiner Quote und mit der Rückrunde, auch meine persönliche Rückrunde, sehr, sehr zufrieden sein. Aber wie gesagt, das Wichtigste war, dass wir jetzt mit Tora die Klasse gehalten haben. Und wenn es dann für die Kanone reicht, freue ich mich, nehme ich sie natürlich sehr, sehr gerne mit. Aber das wird sich dann spätestens am 1.6. zeigen.
Der eine ist im Urlaub, der andere ist gelb gesperrt. Was ist denn da los? Nein, zur Verteidigung von Hannes Goldkuhle ist ja, muss man ja sagen, Oberschläger und Grafschaft hat spielfrei dieses Wochenende. Also von daher alles gut.
Da ja, aber das ist ja auch irgendwie an dieser ganzen Story dann noch ganz interessant. Am nächsten, jetzt kommenden, diesem Wochenende wird von den beiden, die führen, schon mal kein Tor erzielen. Gelb gesperrt oder spielfrei. Die Chance für Kevin Wiegelmann zum Beispiel vom BC Eslo gleichzuziehen, vorbeizuziehen. Also da ist noch gar nichts entschieden. Und das sagte Dirk Stolte fault ja auch. Und, also ein bisschen Selbstbewusstsein klang durch, fand ich. Aber der mannschaftliche Erfolg wurde auch da immer wieder in den Blick genommen.
Er ist ja auch wichtig, so ist er nicht. Ja, bleibt spannend. Duell am Wochenende ja auch Brilon gegen Hüsten 09. Da treffen dann auch zwei Ballermänner aufeinander sozusagen. Ja, wird man sehen, ne? Ob da einer trifft und dann sich nach vorne schiebt.
Gut möglich.
Halt auch nicht.
Ja. Gut möglich. Vielseitige Spieler, also Stürmertypen. Und um auf Niklas Michel dann nochmal kurz zu kommen, mit dem hatte ich da, wie gesagt, auch mal so eine gewisse globale Analyse betrieben, woran das liegt, dass es nicht den einen Stürmer gibt, der alle überragt. Wenn man jetzt nur die Rückrunde nehmen würde, dann gäbe es den. Aber der ganzen Saison, und das ist da das, was zählt, gibt es den in der Bezirksliga 4 nicht. Er sagte, das ist ein Qualitätskriterium für diese Staffel. Also er hatte ja vorher bei der FSV Wünnenberg-Leibeck gespielt, da seine Tore gemacht. Er weiß, was er kann, auch in der Bezirksliga, sagte nur, da, wenn du dir da mal die Tabelle anguckst und zum Beispiel die Tordifferenzen oder das Torverhältnis von den Abstiegskandidaten, da haben die Mannschaften, die unten drin stehen, alle schon weit über 100 Gegentore. Das heißt, er sagte, da ist ein ganz anderes Gefälle in der Liga. Da gehen auch mal Spiele ganz anders aus als in der Bezirksliga 4. Und ja, wenn das dabei rauskommt, dass wir am Ende ein spannendes Rennen um die Torjägerkanone haben, wo dann aber der Sieger auch keine 30 oder 35 Tore hat, sondern 21, finde ich das vollkommen okay, wenn das auch dazu beiträgt oder beziehungsweise ein Indiz dafür ist, dass einfach die Liga ausgeglichen ist und nicht der letzte eigentlich, ich sag mal, Kanonenfutter ist.
Ja, nee, Kanonenfutter ist der TuS Öventrop aktuell ja letzter tatsächlich nicht. 62 Gegentore gekriegt bislang, Medebach 81 und dann Fredeburg nur 50. Das ist schon erstaunlich, aber halt nur 35 geschossen, dann merkst du, woran es liegt beim TV Fredeburg. Und die SG Serkenrode-Fretta oben oder Bödefeld-Henne-Rathal auch jetzt Platz 3 und 4, 59 Gegentore und 50 Gegentore. Ne? Das ist ja tatsächlich identisches Niveau.
Ja, genau. Das war mein
Punkt. Habe ich verstanden. Und eine schöne Überleitung meinerseits, wenn ich mir auf die Schulter klopfen darf. Denn identisches Niveau haben wir meistens im Tippspiel auch.
Ja.
Ob gut oder schlecht, das sage ich nicht.
Genau. Ja, letzten Spieltag wieder eher so unteres Mittelmaß. Aber mit dem besseren Ende für dich.
Ja.
Du, ja, genau. Du hast
Schon wieder.
Du schon wieder, genau. Ja. Kleine Serie. Also ich habe ja gesagt, weiter so. Und das machst du jetzt auch noch. Ja. TuS Öventrop, haben wir schon drüber gesprochen. Du hast an sie geglaubt. Du hast exakt das richtige Ergebnis getippt. Das hat den Unterschied ausgemacht. Du hattest 5 Punkte, ich hatte nur 3. Naja, lass uns schnell auf den nächsten Spieltag schauen.
Besser ist es.
Ja.
Wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, dann lese ich vor, du legst vor und ich werde dann das richtige Ergebnis hinterher sagen.
So soll es sein.
Also, Sonntag, 25. Mai, 15 Uhr geht's los, mit 3 Spielen. Das erste VfL Bad Berleburg gegen den TuS Medebach.
3-2.
Für Bad Berleburg?
Für Bad Berleburg, so in der Reihenfolge Heim, erst die Heim- und dann die Auswärtsmannschaft. Ja. Ich wollte das jetzt auch nicht so in die Länge ziehen, was ich hiermit schon wieder tue, sondern einfach nur zack, Ergebnis raus und weiter.
Gut, dann sage ich 1-2. Also für Medebach. Nächstes Spiel. SuS Langscheid-Enkhausen, der bereits feststehende Meister und Aufsteiger in die Landesliga, empfängt die SG Serkenrode-Fretter.
3-1.
Da kann ich jetzt leider nicht gegenhalten. Ich sage 3-0. Um 15 Uhr trifft die SG Bödefeld-Henne-Rathal auf Tura Freinol. Für beide Mannschaften, ja, geht's eigentlich um nichts mehr.
Ja, gut, dass uns ein Protagonist von Tura noch erzählt hat, dass er gelb gesperrt ist. Vielleicht beziehe ich das mal ein mit in den Tipp und sage tatsächlich 3-0 für Bödefeld-Henne-Rathal.
Ich setze da eher auf ein schönes sommerfußballmäßiges 2-2, auch wenn das Wetter jetzt wahrscheinlich nicht Richtung Sommer geht. Ich glaube an Unentschieden, Bödefeld-Henne-Rathal, da ist die Luft so ein bisschen raus. Und Tura wird auch ohne Dirk Stolte-Fort 2 Tore schießen können. So, weiter geht's. 2 Spiele, 15.15 Uhr. Vatanspor Hema gegen den TV Fredeburg.
Ja, da tippe ich trotz unserer HSK-Vorliebe dann doch Heimsieg 2-1 für Vatanspor.
Da gehe ich nicht von aus, sondern da tippe ich auf ein Unentschieden 1-1. 15.15 Uhr, ebenfalls SG Hema gegen den TuS Öventrup.
Nochmal Hema gegen HSK. Ich sage nochmal Heimsieg für Hema. 2-0 für die SG.
Was gibt's denn da für eine heimliche Leidenschaft für Hema?
Ja, die gibt's nicht. Da bin ich oft durchgefahren und meistens auch nicht mit besonders großer schnell. Freude. Nee, denn so schnell ging das nie. Da hört die Autobahn ja auf und wurde ja nie nach hierhin, nach näher weitergebaut. Richtig.
So, zurück zum Wesentlichen. Das korrekte Ergebnis wird sein 1-2, also Auswärtssieg für den TuS Öventrop. Der ist gut drauf, der hat Spiele gewonnen und hat Hoffnung im Klassenkampf, Klassenerhalt-Kampf. Und Taucher ist auch wieder da im Tor.
Wir werden sehen, ja.
Ja, genau. So, 15.30 Uhr, SV Brilon gegen SV Hüst 09.
Ja, also, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen.
Bist du nicht vorbereitet in den Podcast gegangen?
Ja, man weiß ja, wie die Mannschaften so drauf sind, aber das ist bei diesen beiden auch nicht so einfach zu beantworten. Da sage ich 2-2.
Ja, da sage ich ganz klar 2-3. Also Auswärtssieg für den SV Hüst 09. 15.30 Uhr, das siebte Spiel, glaube ich, dann am Sonntag. BC Eslohe gegen die Sportfreunde aus Hüingsen.
Ja, Hüingsen war zuletzt, glaube ich, auch wieder etwas besser drauf. Den traue ich da durchaus was zu, aber da bleibt ja einfach diese Heimstärke beim BC Eslohe, ne, an der man immer nicht vorbeikommt. Und da kommt auch Hüingsen nicht dran vorbei. 2-0 für Eslohe.
Ja. Da gehe ich in der Tendenz mit und sage 3-1 für den BC Eslohe und Kevin Wiegelmann wird da auch treffen. So, der SV Oberschledorn-Grafschaft hat, wie eben schon mal erwähnt, spielfrei an diesem Wochenende. Und dann blicken wir noch kurz, wie üblich, in die Landesliga 2. Elmar hat was vorbereitet. Hat er nicht.
Nein, hab ich überhaupt nicht. Ich hab nochmal.
Kleiner Spaß. Ich wollte gerade nur, zog es da so ganz den Zettel hervor.
Ja, als wäre es ein Briefumschlag.
Kommt aber irgendwas ganz Wichtiges.
Nee. Ich hatte ja am letzten Wochenende Urlaub und da sollte man vielleicht dann doch nochmal auf die Ergebnisse gucken, ob man was verpasst hat. Ja, Erlinghausen hat auf jeden Fall die Wende geschafft, ne? Sundern hat ein starkes Remis geholt beim SuS Bad Westernkotten. Das ist erbaulich. Fatih hat, glaube ich, gegen Drolshagen gar nicht mal so schlecht mitgehalten. Aber es gab die nächste Niederlage. Dramatischer ist das ja eigentlich aus Sicht vom SV Schmalenberg-Fredeburg. Also ich hatte denen ja selber andichten wollen, dass an diesem 28. Spieltag das Thema Klassenerhalt eingetütet wird und dass da gar keine Zweifel mehr aufkommen. Das ist aber dann durch das Ergebnis der beiden Spiele Schmalenberg-Fredeburg gegen Olpe sowie Ottfing gegen Neheim anders gekommen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet.
Nee, da hatte ich auch nicht mitgerechnet. Das kann ich auch so sagen. Bei Schmalenberg gegen Olpe war ich mir tatsächlich nicht so sicher, ehrlicherweise, ob das ein Heimsieg werden wird für Schmalenberg. Aber worauf ich durchaus gewettet hätte, wäre, dass der SC Neheim bei SV Ottfingen gewinnen würde und nicht mit 0-1 da verliert. Nun, es ist, wie es ist. Das heißt also jetzt am kommenden Spieltag, das Zittern geht weiter beim SV Schmalenberg-Fredeburg. Wenn man auf die Tabelle guckt, 4 Punkte beträgt der Abstand zum rettenden Ufer. 2 Spiele sind noch. Jetzt könnte man sagen, ja komm, das soll wohl irgendwie über die Bühne gehen. Und jetzt an diesem Spieltag, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, spielt Ottfingen bei Borussia Dröschede. Und das ist der Tabellenzweite. Also selbst jetzt unabhängig vom Ausgang des Schmallenberger Spiels, sollte es dann irgendwie gesichert sein. Aber man hat ja schon viel erlebt im Fußball, ne? Also melde mich vom Abgrund aus Nürnberg oder irgendwie sowas, jetzt um in die Bundesliga mal zu gucken. Da sind ja schon viele Dinge passiert. Deswegen sollte der SV Schmallenberg-Fredeburg tunlichst seine Partie gewinnen. Und du hast ja mit Merso, dem Trainer Merso Mersowski, auch gesprochen diesbezüglich.
Ja, also man nimmt das Thema dort sehr ernst. Man ist dort wirklich sehr gewarnt und gleichzeitig spricht man sich Zuversicht auch zu. Merso sagt halt, das Wichtigste ist, wir haben es in der eigenen Hand. Wir sind noch nicht von anderen abhängig. Wir müssen nicht darauf gucken, was machen die anderen, sondern wir müssen einfach nur ein Spiel gewinnen, ne? Und ja, das haben wir vor einer Woche eigentlich auch schon gesagt, aber das bleibt dabei. Und bei der Frage, ob man jetzt nervös wird, ob jetzt so langsam aber sicher man die, ich sag jetzt mal in der Fußballersprache, die Hosen voll hat, wenn man auf den Platz geht, weil man schon weiß, es geht wieder schief und wahrscheinlich gewinnt Ottfingen wieder, hat Merso dann tatsächlich relativ weit von sich geschoben. Man wollte da jetzt auch nicht zu viel Psychologie betreiben, noch irgendwas mal anders machen oder die Abläufe ändern oder sonst irgendwas, sondern einfach sagen, volle Kapelle trainieren, mit voller Kapelle ins Spiel gehen und das Glück irgendwie wieder erzwingen, aber wirklich auf dem Platz erzwingen durch eine gute Leistung.
Beim SC Drolzhagen übrigens, dort spielt der SV Schmallenberg-Fredeburg am Sonntag um 15.30 Uhr.
Ja, kein Übergegner, aber was heißt das im Moment schon? Ja. Also da ist, glaube ich, fast jetzt der Gegner schon mehr oder weniger egal.
Richtig. Das Kreispokalfinale hat Schmallenberg ja auch noch vor der Brust, nur mal eben so.
Genau so ist es.
Eingeschmissen.
Genau so ist es. Und normalerweise eine knappe Woche vorher könnte man sich da schon richtig drauf freuen. Das ist beim SV Schmallenberg-Fredeburg im Moment dann leider nicht der Fall. Ich habe es mal so beschrieben, im schlimmsten Fall ist das Kreispokalfinale zwischen zwei Endspielen um den Landesliga-Klassenerhalt.
Das könnte besser sein. Wobei besser könnte auch die Terminierung meines Erachtens dieser Kreispokalspiele sein. Denn sowohl im Fußballkreis Arnsberg als auch im Fußballkreis Hochsauerlandkreis finden die Kreispokal-Endspiele am Vatertag statt. Und das, ja, du zuckst mir den Schultern, aber
ja, weil
ich finde das ungünstig, dass sie gleich am gleichen Termin sind.
Für uns ist das jetzt erstmal nicht so günstig. Wir werden das auch dann.
Aber unabhängig von unserer Arbeitsweise jetzt.
Ich glaube auch, dass es Leute gibt. Für den
normalen Fan.
Ja, genau. Der normale Fan. Es gibt mit Sicherheit Fußballinteressierte, die jetzt vielleicht nicht Hardcore-Anhänger von, ich sag jetzt mal, dem SV Hüsten sind, sondern vielleicht so ein neutrales, aber großes Interesse am HSK-Amateurfußball haben und die sich gerne beide Spiele angeschaut hätten und sich nicht zwischen einem entscheiden müssen, aber jetzt doch zwischen einem beiden entscheiden müssen. Die sind auch nicht, sag ich mal, geografisch direkt nebeneinander. Das HSK-Finale ist zwar in Bestwig, das ist auch, sag ich mal, aus dem Arnsberger Gebiet ganz gut erreichbar, aber das Finale zwischen dem SC Neheim und Hüsten 09 findet ja in Affeln statt und das ist dann schon eher aus der Kehre. Ja, und vielleicht wird man am Ende sagen, das machen wir nächstes Jahr mal anders. Vielleicht kommen dann sogar mehr Zuschauer insgesamt, als wenn man gleichzeitig spielt.
Genau, Schmallenberg trifft auf RWR Ellinghausen, ich glaube, das hat man noch nicht gesagt. Das nur zur Vollständigkeit halber und beim Blick auf die Uhr sage ich jetzt auch zur Vollständigkeit halber noch, am Sonntag gibt's das letzte HSK-Derby in der Landesliga 2. Für diese Saison um 15 Uhr erwartet RW Erlinghausen den TuS Sundern. Da könnte es rein theoretisch für den TuS Sundern noch um die HSK-Derby-Krone gehen, also eigentlich hat man die sehr sicher schon, wenn man sich die Wertung anguckt. Aber eine hohe Niederlage könnte das Blatt vielleicht noch wenden. Wird man sehen. Dann, wie schon erwähnt, 15.30 Uhr SC Drolzhagen gegen SV Schmallenberg-Fredeburg. 15.30 Uhr der FC Neheim, SC Neheim empfängt den SV 04 Attendorn. Und bereits am Samstag um 15 Uhr spielt der FC Altenhof, der Tabellenletzte, gegen den Tabellenvorletzten, den FC Fatih Tüköcü Meschede. Beide Mannschaften schon abgestiegen. Die können durch einen Spaß machen da aus dem Spiel.
Ja, kann man nur auf gutes Wetter hoffen, wer soll. Sonst gibt es nicht so viele Gründe, das vielleicht, sage ich mal, unbedingt live zu sehen. Aber sei es drum. Ne? Also ich will auch. Es ist natürlich jetzt schon ein Spiel, da geht es ja nicht mal um die goldene Ananas, wenn man so will, sondern es ist ein bisschen bitteres Duell, ne, dass das jetzt dann auch noch irgendwie in der Schlussphase der Saison diese Konstellation gibt. Aber nun, ist halt so, kann ja auch keiner was für.
So ist es. So, wenn ihr euch über diesen frechen Elmar Redemann beschweren wollt oder sonst irgendwelche Anmerkungen zum Podcast habt, gerne per E-Mail unter sauerlandsport-wp@funkemedien.de. Und ansonsten wünsche ich einfach viel Spaß bei allen Fußballspielen mit
HSV-Beteiligung. Ja, auch in Altenhof, auf jeden Fall. Vielleicht wird das ja erst recht ein geiles Spiel, das kann natürlich auch sein.
Toi, toi, toi. Alles klar, bis dahin. Tschüss.
Auf Wiederhören, ciao.
Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.